Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk am 25.06. Mein Name ist Oliver Kling, ich bin Handelskraft Digital Business Evangelist und freue mich auf das Aftertalk Special, das heute live stattfindet, live im Webinar und live auf Facebook zu streamen. Fragen sind dort herzlich willkommen und ganz herzlich willkommen begrüße ich oder ganz herzlich willkommen heiße ich meinen heutigen Gast live aus Düsseldorf in einem unglaublich überdimensioniert großen Raum. Matthias van der Donk von Bofrost. Hi Matthias.
Hallo Oliver.
Ja, wie schon gesagt, du bist in einem wirklich ein schon an Frechheit grenzend großen Raum in Düsseldorf, weil ihr aus Corona-Gründen einen Termin hattet, bei dem ihr natürlich ausreichend Abstand gehalten habt. Und jetzt bist du dort etwas alleine, aber mit uns bist du natürlich nicht ganz alleine und wir haben beide auch ein Getränk, einen, naja, Virgin Tonic, würde ich sagen, als Getränk des Tages und hoffe auch, dass der Rest sich schon ein Getränk bereitgestellt hat zu unserem Gespräch. Denn wir wollen drüber reden. Wie war es bei Bofrost in den letzten Wochen? Wie sieht die Digitalisierungsstrategie aus? Was sind so Erfahrungen? Was geht in der Foodbranche? All das, was man in einem Podcast in einer Stunde wirklich sehr, sehr schön besprechen kann. Und bevor wir das tun, habe ich eine große Bitte, denn ich kenne dich schon, ganz viele andere aber noch nicht. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, verloren in dem großen Raum sitzt hier Matthias van der Donk. Ich bin Bereichsleiter bei Bofrost für den Bereich Corporate Marketing, Kommunikation und Strategie. Dazu gehört bei uns auch der E-Commerce und so ein bisschen Public Affairs. Und das mache ich jetzt seit ein paar Jahren. Insgesamt bin ich 11 Jahre bei Bofrost. Und die letzten Wochen und Monate inzwischen ja schon beschäftigt mich darüber hinaus, wie uns alle sicherlich, die Corona-Pandemie bei Bofrost, aber für mich besonders noch die Arbeit im Krisenstab, denn den habe ich zu leiten. Und das war neben dem E-Commerce, der sich dynamisch entwickelt hat in dieser Phase, eine sehr spannende Herausforderung auch und ist es bis jetzt.
Gib uns doch mal einen kurzen Einblick an die, die Bofrost vielleicht tatsächlich nur von den Bofrost-Autos kennen, in ihren Straßen und den Lieferwegen und gegebenenfalls, so wie ich das heute auch erlebt habe, aus YouTube und Fernsehwerbung. Wofür steht Bofrost? Was macht ihr? Wo seid ihr aktiv? Was ist euer Geschäft?
Also Bofrost ist ja ein jetzt nicht unbedingt ein junges Unternehmen. Bofrost gibt es seit 1966 mit einem klassischen Heimdienstmodell, also ein Direktvertriebsunternehmen. Wir kommen zu den Menschen nach Hause und bieten ihnen unsere Tiefkühlspezialität und Eiscreme an. Es gibt Bofrost-Produkte also nicht im Ladenlokal oder am Kiosk oder so, sondern vom Bofrost-Verkaufsfahrer zu Hause, der die Kunden berät, Vorschläge macht, sagt, was zusammenpasst und was dem Kunden vielleicht gefallen könnte. Das tun wir für in ganz Europa etwa 4 Millionen Kundenhaushalte. In 12 Ländern, also ganz Europa ist nicht ganz korrekt, in 12 Ländern in Europa. Unser größter Markt ist Deutschland, da wurde Bofrost auch gegründet und da gibt es 2,1 Millionen Haushalte, die wir sehr regelmäßig besuchen dürfen und die dann auf unsere Produkte zurückgreifen.
Das hast du es erwähnt und ich habe es ja auch schon angesprochen, man kennt euch wahrscheinlich am ehesten noch von euren Lieferfahrzeugen und dementsprechend von dem Heimdienst. Das ist jetzt nichts, um gleich nochmal in die Corona-Richtung zu fragen, nichts, was nach einem klassisch mal eben ins Homeoffice oder Remote-Office zu transformierenden Job klingt. Was sind denn so die Erfahrungen? Gerade du als Leiter des Krisenstabs kannst da wahrscheinlich einiges berichten.
Naja, also das Thema Homeoffice trifft uns ja aus zwei ganz unterschiedlichen Aspekten. Erstmal sind unsere Kunden und vor allen Dingen auch diejenigen, die jetzt in den vergangenen Monaten verstärkt uns kontaktiert haben und auf unsere Produkte zurückgegriffen haben, weil sie zum Beispiel eben online bei Bofrost bestellt haben, die sind im Homeoffice oder waren es sehr stark und sind es in großen Teilen immer noch. Und das hat Folgen für unser Geschäftsmodell, die doch erheblich sind, weil die Konsumenten kaufen insgesamt, nicht nur bei uns, mehr Tiefkühlprodukte, mehr Lebensmittel, um sie zu Hause zu verzehren. Man kann sich das leicht klar machen. wenn man im Büro ist, dann wird man, wenn es sowas gibt, in der Mensa, in der Kantine essen oder man wird bei der Bäckerei gegenüber was holen oder sonstige Gastronomie frequentieren. Und naja, wenn die Menschen von zu Hause arbeiten, dann werden sie auch zu Hause Hunger entwickeln und brauchen gerne was Gutes zu essen. Das ist die eine Seite der Medaille, die hat uns sehr, sehr gefordert, weil wir doch einen Nachfrageschub erlebt haben, für den wir jetzt nicht einfach mal so Kapazitäten über hatten, weil wir gewusst haben, es kommt eine Pandemie. Keiner wusste das und von daher konnte man sich darauf nicht vorbereiten. Das hat die meisten meiner Kollegen gefordert, weil die meisten der Mitarbeiter von Bofors sind eben genau diese Menschen, die mit den von dir angesprochenen Verkaufsfahrzeugen ja unterwegs sind und da tagtäglich die wichtigste Arbeit für unser Unternehmen verrichten, nämlich mit dem Kunden zu sprechen, zu ihm zu fahren, Produkte hinzubringen. Auf der anderen Seite haben wir mehrere Standorte in Europa für Verwaltung, Planung, Management, Steuerung. Und die haben wir dann in der Tat, ich glaube, darauf wolltest du eigentlich hinaus, binnen Tagen ins Homeoffice verlegen müssen. Und das ist keineswegs einfach gewesen. Aber hat viel besser geklappt, als wir je gedacht hätten. Das muss man auch klar sagen. Es hat für unseren größten Standort in Strahlen am Niederrhein mit einigen hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich 3 Arbeitstage gedauert. Und dann waren alle Verwaltungsmitarbeiter, die nicht Produkte bewegen müssen, da ist auch ein Logistikstandort, die kann ich in Homeoffice schicken, aber waren zu Hause und hochproduktiv.
Wie ist da so das Feedback jetzt nach den, na jetzt sind es da dann schon mehr als 14 Wochen, so der Mitarbeiter, wollen die zurück?
Das ist gemischt. Grundsätzlich wird aber eine sehr, sehr positive Bilanz zum Thema Homeoffice gezogen. Aber warum sage ich, das ist gemischt? Man hat auch so Momente, habe ich selber auch, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir, die sagen, Mensch, das ist einfach mal wieder so ein normaler Tag im Büro, wäre vielleicht auch ganz schön. Gerade wenn die Kinder dann zu Hause sind und dann schon vielleicht monatelang zu Hause sind, weil die Schulen und so weiter noch nicht so ganz offen sind, dann wünscht man sich manchmal auch das zurück. Aber wir haben auch Mitarbeiterbefragungen gemacht und sprechen da eigentlich sehr intensiv im Moment zu, weil wir uns auch überlegen wollen im Unternehmen, wie sieht denn die Arbeit dann morgen, übermorgen auch unabhängig von der Pandemie aus? Wie wollen wir uns da organisieren? Und da versuchen wir uns ganz viel bewusst zu machen, was wir da gerade erleben und was davon gut funktioniert und was vielleicht nicht so gut funktioniert. Und in diesem ganzen Feedback, in den ganzen Diskussionen unterm Strich kommt eigentlich immer vor, dass wir nicht wieder zurück auf den Zustand davor kommen werden, sondern viel mehr über Homeoffice, viel mehr auch Meetings virtuell machen werden, als das vorher vielleicht war. Also da ist diese Corona-Krise ein großer Beschleuniger der Digitalisierung auch bei uns im Hause gewesen und geworden.
Also so, dass sich auch die Arbeit bei euch verändert. Jetzt hast du es ja gerade selber schon getrennt. Klar, bei den einen ist es leichter, gerade bei denen, die keine Waren bewegen, die nicht den direkten Kundenkontakt an der Haustür, an der Heimtür haben. Aber du hast auch gesagt, dass du jetzt schon auch lange im Krisenstab bist und dass ihr auch Italien bedient. Italien war ja nun der erste wirklich spürbare nach Wuhan große Hotspot in Europa, gerade Norditalien. Ja. Wie stark, also ist das Geschäft eingebrochen? Wenn ja, wie stark? Wie kurzfristig kam das? Was sind Strategien? Wie hat sich das auf euch wirklich ausgewirkt? Was gab es zu tun?
Ja, ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber um erstmal die Hypothese, die du gerade gesagt hast, wie stark ist das Geschäft eingebrochen? Tatsächlich ist das Gegenteil ja passiert.
Auch in Italien,
also auch in Italien, ja. Wir haben einen ganz erheblichen Nachfrageschub erlebt in allen Ländern. Die Zeitpunkte waren unterschiedliche. Und das hing dann eben mit dem Verlauf der Epidemie zusammen. Und das muss man ja sagen, wenn wir über Länder wie Italien oder auch Spanien und Teile von Frankreich sprechen, das sind ja dann auch Situationen in den Ländern gewesen, die nun wirklich sehr bedrückend waren, muss man sagen. Das merken wir natürlich auch. Da muss man sich wieder vergegenwärtigen, was machen wir? Wir sind ja wirklich mit unseren Mitarbeitern draußen unterwegs. Wir fahren zu den Kunden. Das heißt, da wird mit den Menschen auch gesprochen. Seit Ende Februar, als das in Europa diese Ausmaße begann anzunehmen, wie du richtig sagst, erstmal in Italien haben wir unser ganzes Modell umgestellt, um eben sicher für unsere Mitarbeiter, eben aber auch sicher für die Kunden, sie bedienen zu können, und haben dann damit, glaube ich, also in der Verbindung damit, dass wir das sicher tun können, dem kontaktlos beliefert wurde, Abstand, schon seit dem Karnevalswochenende eigentlich, haben wir einen Nachfrageschub erlebt, weil die Menschen waren zu Hause. In Italien oder in Spanien durften die ja dann auch sehr schnell gar nicht mehr aus dem Haus. Also wenn wir vom Lockdown sprechen, dann müssen wir auch fein differenzieren. Was wir in Deutschland als Lockdown erlebt haben, ist nicht vergleichbar mit den Einschränkungen, die in manch anderem Land herrschen, mit echten Ausgangssperren, mit Straßensperren, Kontrollen, Militär auf der Straße. Das haben wir alles gesehen. Und vor allen Dingen gilt meine Hochachtung den Kollegen, die da unterwegs waren und sind, weil die sind da gewesen. Die haben natürlich entsprechende Schutzausrüstung, aber gleichwohl unsere Kunden in all diesen Gebieten in diesen Wochen und Monaten versorgt. Das fing in Italien an, natürlich, das hast du, haben alle sicherlich der Presseberichterstattung entnommen, und hat da auch ganz erhebliche Ausmaße gehabt, und damit beschäftigen wir uns dann die ganze Zeit. Das hat uns ein bisschen, wenn man auf Deutschland oder auch andere Märkte gibt, eine kleine Vorwarnzeit gehabt. Also wir konnten uns mit unseren Maßnahmen und auch der Geschäftsentwicklung konnten wir in Italien etwa 1 bis 2 Wochen vor der Entwicklung sein und konnten deshalb erahnen, was passiert in den anderen Ländern. Und glücklicherweise ist es in einem Land wie Deutschland nicht so dramatisch schlimm geworden, was das Gesundheitswesen angeht, meine ich jetzt natürlich, wie in Italien oder auch in Teilen von Spanien. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich kann man sich über einen Nachfrageschub freuen und dann auch hinsichtlich der verschiedenen Kanäle, die wir bedienen, über ein dynamisches Wachstum des E-Commerce. Ich glaube auch für die ganze Food-Branche, Food und E-Commerce ist ja nicht einfach, aber da hat sich jetzt viel getan. Aber die letzten Monate überwog doch, und ich tippe in anderen Unternehmen auch so sein, die Sorge, was da eigentlich in dieser Epidemie und Pandemie passiert. Und da haben wir eben auch viel, viel sehr Bedrückendes gesehen, das muss man klar sagen.
Ja, das ist ja auch ein Feedback, das hören wir, also das ist ja auch wirklich was man an vielen Orten lesen kann, was wir aber auch von unseren anderen Kunden und Kundinnen hören. Das ist einen sehr, sehr starken Fokus doch mal auf eben Mitarbeiter und Kunden wirklich unter diesem gesundheitlich-menschlichen Aspekt halt gab. Also gar nicht, dass gar nicht der erste Gedanke war, wow, unsere Zahlen steigen, weil es jetzt einen Bedarf für und erhöhten Bedarf für unser Produkt gibt, sondern tatsächlich eher was Konterintuitives, Unternehmerisches passiert ist, dass sie gesagt haben, ich könnte, ist natürlich bei einem Wachstum auch leicht zu sagen, dennoch haben sie es gesagt, ich könnte auf einen Teil oder auf dieses Form von Wachstum verzichten, wenn es halt eben dann ja doch zu diesem Preis stattfindet. Und ich stelle mir gerade tatsächlich, aber wahrscheinlich wesentlich viel zu romantisch vor, wie so ein einsamer Bofrost, der durch norditalienische Straßen fährt und dann als Versorgungsengel quasi von den Polizeisperren durchgelassen wird. Aber wahrscheinlich ist es in erster Linie großer Stress, großer Zeitfaktor und jede Menge Papierkram.
Es ist Stress, ja. Ja, Romantik fällt mir tatsächlich dabei jetzt nicht so richtig ein, auch wenn ich das Bild vor den Augen habe, was du wahrscheinlich beschreibst. Aber die leeren Straßen und wenige Fahrzeuge und dann eben ein Bofors-Fahrzeug, was von Polizeisperren durchgewunken wird, ja, das hat es so gegeben. Allein, ich glaube, bei niemandem, weder bei den Polizisten noch dem Bofors-Verkäufer, der dann da unterwegs war, kam die Romantik auf. Und ja, das ist bis heute viel Stress in ganz Europa für die Kollegen, weil sie sich bemühen, ja, bestmöglich unsere Kundenhaushalte zu bedienen. Jetzt muss man sagen, zu unserem Kundenbestand gehören ja nun auch ältere Haushalte, also Senioren. Das vergisst man leicht, wenn der auch in der öffentlichen Debatte zu den Lockerungen und was alles auf ist und was funktioniert. Die Risikogruppen sind ja nun auch da. Und auch wenn es da vielleicht keine vom Staat verordneten Einschränkungen mehr gibt, die tun gut daran, Menschenansammlungen und Öffentlichkeit und so weiter zu meiden. Da macht es natürlich wenn du so willst, doppelt Sinn zu sagen, okay, ich lasse mir Lebensmittel nach Hause bringen. Und ja, das findet halt immer noch statt und das ist auch wichtig.
Du hast mir in unserem Vorgespräch, bevor ich jetzt hier als allwissend gelte, sondern ich habe diese Info ja tatsächlich von dir verraten, dass die Top 3 Wachstumsprodukte Kinder, Outdoor, Trampoline waren. Das zweite finde ich auf meinem Zettel gerade nicht. Aber
Fieberthermometer.
Platz 3, Fieberthermometer, genau, da ist mein Zettel. Mhm. Genau, Tempo, Trampoline für den Garten, Fieberthermometer und auf Platz 3 Gefrierschränke.
Ja, genau.
Das spielt euch ja entgegen, weil Gefrierschränke kann man ja super mit euren Produkten füllen. Wie ist es denn? Also du hast ja schon gesagt, so bei euch ist es eher ein Wachstum geworden als denn irgendwie ein Einbruch. Kannst du Zahlen nennen, wie stark ihr in der Zeit gewachsen seid und in welchen Bereichen?
Jetzt sind wir ja ein Familienunternehmen, was eher konservativ damit ist, was es so an Zahlen reportet. Trotzdem kann ich ein bisschen erzählen. Also um das kurz noch mit den Kindertrampolinen, das haben wir aus einer Auswertung, die Vergleichsportale in Deutschland gemacht haben, hinsichtlich Anfragen und dann auch Conversions, also Käufen auf verschiedenen Produkten. Und da war tatsächlich diese Kindertrampoline und die Thermometer, dann die Gefrierschränke, bildeten die Top 3 mit Steigerungen um etwa bei den Trampolinen um fast 400% und bei den Gefrierschränken, ich glaube, um 200%, jetzt aus der Erinnerung heraus. Bei uns haben sich zwei Sachen gezeigt. Auf der einen Seite haben wir einen durchaus erheblichen Umsatzwachstum im Gesamtgeschäft gesehen, zum Vorjahr. Also das war 30, teilweise 40% in einzelnen Wochen, die da on top kamen. Was aber noch eklatanter für unser durchaus älteres Geschäftsmodell schon ist. Wir haben ja den Kanal E-Commerce, den wir genauso betreiben. Und der hat sich vervielfacht in den Wochen. Also wir hatten eine Situation, wo wir von einem auf den anderen Tag dreifache, vierfache Last auf den Systemen hatten und auch dreifachen Umsatz gefahren haben. Das hat uns schon jetzt natürlich vor allen Dingen die Verkaufsfahrer, die dann ja die Ware zum Kunden bringen, aber auch alle, die auf den Themen arbeiten, im E-Commerce arbeiten, in der IT arbeiten, sehr, sehr gefordert, um das umsetzen zu können. Weil natürlich legen wir unsere Systeme und unsere Prozesse dafür aus, dass damit Wachstum möglich ist, aber von einem auf den anderen Tag eine Verdreifachung, die dann aber auch wochenlang weiter so anhält, dafür waren wir jetzt auch nicht vorbereitet.
Also einmal ein langfristiger Lasttest.
Ja.
Wie stark war es? Du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, dass es natürlich Voraussetzung für den Erfolg eures Geschäftsmodells ist, dass ihr auch abliefert. Gerade bei einer Steigerung, also einer Vervielfachung, und ich nehme jetzt mal die 200% mehr Gefrierschränke, du hast eine dreifache Last, also sozusagen 200-300% vielleicht mehr Absatz, die ich da jetzt mal rein interpretiere. Seid ihr an einen Punkt gekommen, wo ihr gemerkt habt, oh mein Gott, wir können bestimmte Produkte gar nicht liefern, wir können das nicht zusichern, wir müssen den Fahrern erklären, warum es jetzt die Schwarzwälder Kirschtorte nicht mehr gibt oder warum wir sie nicht dabei haben, all sowas?
Mhm. Also erstmal, wir haben ein dynamisches Wachstum. Wenn ich mich recht entsinne, war es nicht bei der Schwarzwälder Kirschtorte, sondern interessanterweise bei anderen Sachen, nämlich bei hochqualitativen Zutaten. Also Erbsen, Brokkoli, Fleischprodukte, Fischprodukte. Das nur bei der Gelegenheit ist, dass die Menschen haben oft Tiefkühlprodukte zurückgegriffen, um sich einen hochwertigen Vorrat zu Hause anzulegen, den sie vielleicht in dem Maße nicht mehr hatten. Das ist, ich glaube, das ist der gleiche Grund, der auch hinter der Anschaffung von Gefrierschränken liegt. Man darf das nicht vergessen. In Deutschland gab es Situationen, da war im März kein Mehl mehr im Regal, wenn man in den Supermarkt gegangen ist. Ich glaube nicht, dass die Nachkriegsgeneration das schon erlebt hat. Also da ist etwas mit dem Thema Vorrat passiert. Mhm. Aber deine Frage war ja eine andere. Wir waren lieferfähig die ganze Zeit in jedem Land. Aber das hat uns sehr befasst, das sicherzustellen. Wir waren nicht an jedem Tag, in jedem Land, für jedes Produkt unserer 600 Produkte, die wir zum gegebenen Zeitpunkt in unserem Sortiment haben, lieferfähig. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht geschafft. Das sind wir sonst, das haben wir hier nicht geschafft. Aber das war dann vielleicht wirklich mal die Schwarzwälder Kirschtorte, die mal einen Tag nicht lieferbar war oder auch 2-3 Tage an irgendeiner Stelle in Deutschland. Aber die ärmsten der Brokkoli, diese Produkte, die also tatsächlich nachgefragt wurden in hoher Menge und wo auch die Mengensteigerungen dann entstanden sind, da waren wir lieferfähig. Wir haben uns da sehr gesorgt, was passiert. Das hing auch damit zusammen, dass ja eine Weile Grenzen geschlossen wurden in Europa. Auch eine Situation, für die wir, ich glaube, auch sonst kaum jemand, für die wir keine Notfallpläne hätten. Also das war etwas, das hätte sich, glaube ich, niemand vorgestellt. Relativ schnell ist es dann zum Glück gelungen, diese logistischen Albträume aufzulösen, weil natürlich keine Regierung, die diese Schritte eingeleitet haben, jetzt die Lebensmittelversorgung in Europa ins Risiko stellen wollte. Nur erstmal stellten sie die ins Risiko, weil die Staus an den Grenzen eben entstanden und die Lebensmittelversorgung schwieriger wurde. Aber dann konnte man dann auch schnell auch Unterlagen bereitstellen, die zeigten, okay, hier sind jetzt Waren, die bewegen sich für Bofrost, das sind Lebensmittel, die bewegen sich zur Versorgung der Bevölkerung, die müsst ihr jetzt von bitte durchlassen. Und das wurde dann auch getan, überall. Es betrifft übrigens genauso die Verkaufsfahrzeuge und die Verkäufer oder, denkst du an, Verkäufer, die im Grenzgebiet wohnen. Also wir hatten wirklich Probleme für ein paar Tage, dass Kollegen, die vielleicht gerade über die Grenze nach Frankreich wohnen, in Deutschland aber arbeiten, das ist das Elsass, die sollten dann im Elsass bleiben. Die waren gesund, die waren zu Hause in Quarantäne, sie arbeiteten auf Abstand, kamen nicht rüber. Da mussten wir dann anders mitarbeiten, weil die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich geschlossen war für wenige Tage für alle. Nach wenigen Tagen dann allerdings nicht mehr für solche Menschen, die eben in kritischer Infrastruktur arbeiten, wie eben der Lebensmittelindustrie. Das war schon ein Schock.
Da habe ich mich dann auch gerade schon gefragt, ne, klar, wenn ich, also in der Theorie gibt es ja kein komplett unabhängiges Wachstum. Hattet ihr denn überhaupt genug Ressource, eben was Lieferfahrzeuge angeht, auch Lieferfahrer und Fahrerinnen, die stehen ja wahrscheinlich auch nicht Schlange und auf Abruf, sondern wenn es dann um sich vervielfacht, dann bringt es ja nichts, wenn man doppelt so viel in den Wagen lädt, wenn man es halt durch doppelt so viele Kontaktpunkte mit dem Kunden gerade unter erschwerten Bedingungen loswerden möchte, reicht ja irgendwann die Zeit nicht mehr.
Nee, das stimmt. Und wir haben auch längst nicht jede Bestellung wirklich in der Zeit erfüllen können, wie der Kunde sich das vielleicht gewünscht hat. Da haben wir auch transparent kommuniziert und gesagt, na gut, wenn jetzt ein Neukunde sich an uns wendet, eine Bestellung unter Bofrost.de zum Beispiel abgibt, da stand dann auch wochenweise, es tut uns leid, wir können jetzt nicht rechnen Sie nicht damit, dass wir bei jedem in den nächsten 3 Tagen da einen Belieferungstermin ausmachen können, das wird ein bisschen länger dauern, also da hat sich das auch etwas gestreckt und was du sagst, völlig richtig, auch an der Manpower ist das ein Thema, also wir haben die Rekrutierung von Verkaufsfahrern tatsächlich auch aufgedreht. Das war doppelt interessant, weil erstens macht sich das nicht von selbst, das hast du schon gesagt. Aber dazu gehört ja auch eine Einarbeitung. Und eine Einarbeitung auf Abstand ist auch nicht so ganz trivial. Aber das haben die Kollegen in den Niederlassungen, die Standorte 115 in Deutschland, die Standorte von denen, die Verkaufsfahrer dann unterwegs und Verkaufsfahrerinnen unterwegs sind, haben das super gemacht. Und auch in der logistischen Kette davor, Kommissionierung der Ware, damit sie in die Niederlassung kommt, das ist eine erhebliche Herausforderung. Da hat man wochenlang auch am Wochenende Schichten gefahren und auch zusätzliche Mitarbeiter gesucht. Und wir haben in der Verwaltung Auszubildende. Die wurden in die Kommission abberufen oder meldeten sich dahin. Controller sind in die Kommission gegangen oder ins Callcenter, weil das ist der andere Kanal natürlich, haben die Menschen auch angerufen und gesagt, wir hätten gerne was, wir wünschen uns, was hier kommt und so weiter. Also da haben die Mitarbeiter zusammengestanden, haben aufeinander aufgepasst und richtig viel geleistet, das muss man einfach mal so sagen. Sonst hätte das nicht so funktioniert. Aber das ist eigentlich mein Haupt-Takeaway aus dieser Zeit für so eine Organisation. Wenn man jetzt versucht hätte, das zu planen, dann hätte man sicherlich in einem, was weiß ich, viermonatigen Projekt dazu einen Plan aufgebaut und dann hätte man gesagt, dann brauche ich vorher so und so viel Verkaufsfahren, dann brauche ich den Vorlauf und so weiter und so weiter. Und vielleicht hätten wir es noch ein bisschen dynamischer hingekriegt, wenn wir das Projekt in einem agilen Vorgehen gemacht hätten oder so. Aber ich persönlich glaube, wenn ich das geplant hätte, hätte es nicht geklappt.
Mich hätte es auch gewundert, wenn, also gerade wenn du davon sprichst, Controller und Azubis, die in die Kommissionierung gehen, das ist ja ganz häufig in Change-Projekten so ein Moment von wegen diese Methoden von Wear the Management Shoes und dergleichen, um mal die Perspektive zu wechseln. Aber wenn man einen Controller in die Kommissionierung schickt, weil man sagt, na, du solltest mal die
Perspektive. Der ist nicht geschickt worden, der hat sich gemeldet. Kann ich da nicht in der Kommission helfen?
Genau. Nee, darauf will ich ja hinaus, dass man sozusagen innerhalb eines geplanten Projekts ganz häufig eher eben an dem ist, ich glaube, es würde gut tun, wenn du dir das mal anschaust. Und dann sozusagen gibt es Widerstände und jetzt hattet ihr genau die Gelegenheit, dass es eben aus Notwendigkeit und wirklich diesen inneren Motiven entstanden ist und dadurch natürlich wahrscheinlich noch ein wesentlich größeres Gesamtbild über das ganze Unternehmen, was die einzelnen Prozesse, Prozesslogiken, Schritte und Bereiche angeht, entstanden ist, was natürlich ja super wünschenswert ist für Unternehmen.
Ja, das hat allerdings auch Grenzen, muss man sagen. Also,
ich sehe schon, du teilst meine Euphorie nur bedingt.
Ja, ich teile die Euphorie nur bedingt, weil ich glaube nicht, dass das etwas Systematisches ist, was man daraus lernen kann, sondern vielmehr durften wir beobachten, und ich glaube, an ganz vielen Stellen in Europa durfte man das beobachten, nicht nur jetzt bei Bofrost, durften wir beobachten, wie viel Einzelengagement, also wie viel wirklich Menschen, die sagen, das packen wir jetzt, das ziehen wir durch, wirklich bewirken können. Auch wenn das dann an Grenzen stößt. Wenn du und ich jetzt bei Bofrost in Strahlen in die Kommission gehen und versuchen, Ware zu packen für die Niederlassung, die dich beliefert, dann können wir natürlich helfen, ne, und können uns engagieren. Aber das hat natürlich auch Grenzen, weil ich würde mal bei mir selber schätzen, etwa 50% der Zeit würde ich den Kollegen, die das viel besser könnten und viel schneller machen, vielleicht auch gelegentlich im Weg rumstehen. Das sagen die mir dann vielleicht freundlich oder unfreundlich, sei es, wie es möge, aber ich wäre das dann im Zweifel nicht geübt. Es kann sein, dass du das besser kannst, Olli, aber am Ende, diese Verfahren haben Grenzen.
Ja.
Das muss man schon sagen. Was ich bemerkenswert fand, war, dass über diese Kompression, man hatte ja in der Zeit keine Zeit, jetzt erst lange zu planen, sondern es ging darum, die Lage schnell zu analysieren, dann auszuprobieren, wie es gehen kann. Und binnen Stunden im Zweifel zu sagen, okay, so geht's nicht, wie geht's anders und umzusetzen. Und das bedarf viel Motivation und auch Vertrauen von allen Beteiligten. Und dieser zeitliche Druck wirkt da sicherlich als Beschleuniger. Aber ich möchte auch mal sagen, das bedarf vor allen Dingen Vertrauen. Im Unternehmen, Vertrauen ineinander. Aber ehrlich gesagt, wir bewegen uns ja nun auch am Markt. Auch das Vertrauen unserer Kunden, das Vertrauen in unsere Marke, das sind schon Dinge, die in dieser Zeit ein super wichtiges Asset waren, aber sich auch nochmal positiv entwickelt haben.
Das ist für den ersten Teil tatsächlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich kann es genauso unterschreiben, hört man tatsächlich auch immer wieder, dass genau diese vertrauensvolle Zusammenarbeit der größte Hebel ist, um Experimente zu ermöglichen, die ja so oft so wichtig sind und ganz oft dann doch eben in strategischen Bedenken vielleicht doch gebremst werden. Und diesmal war es eben nötig. Sehr, sehr schön. Was ich mit Ende des ersten Teils meine, jetzt haben wir mal reingeschaut, was die Corona-Krise bisher für euch bedeutet hat, was es zu tun gab. Ich hätte natürlich aber auch sehr, sehr gerne so oder so mit dir gesprochen, denn bevor das ganze Thema aufkam, also euch gibt es seit 1966, hast du gesagt, ihr seid ein etabliertes Unternehmen, Habt ihr ja aber auch begonnen, den Commerce-Kanal aufzubohren, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja deine zweite Rolle, also sozusagen dieses Global Marketing und Strategy. Jetzt habe ich mich gefragt oder habe ich natürlich schon gedacht, dann habe ich dir auch im Vorgespräch gesagt, Mensch, ein Glück, dass die das vorher gemacht haben, weil jetzt hat eigentlich, jetzt hat die Stunde des Commerce und des Remote-Bestellen und weniger Heimdienst direkt geschlagen. Du hast doch gesagt, im Commerce-seitig ist da viel gewachsen. Vielleicht mal ein Stück zurück. Ich darf das sagen, weil ich habe es dir schon dreimal an den Kopf geworfen und du hast mich nie gescholten. Für mich war ja Bofrost lange so diese Marke, meine Oma kauft da. Die hat da tatsächlich ihre Lebensmittel, Kuchen für Geburtstage, die hatte schon immer in großen, also die hat sogar zwei Tiefkühlschränke, vielleicht auch, weil mein Opa irgendwie früher auf der Jagd war und da lag dann halt noch so ein halbes Reh drin. Aber auf jeden Fall war die da genau Zielgruppe und hatte dann das Prospekt da liegen und die Aufkleber im Kalender, wann kommt halt der Bofrost-Fahrer. Und hat sich da auch schon gefreut. Und im Sommer gab es dann Eis für uns Enkel. Und dann habe ich mich dann gefragt, weil meine Oma ist wirklich, also die kann zwar Schreibmaschine schreiben, weil sie früher Sekretärin war, aber die hat bis heute keinen Computer und kein Handy. Und dann dachte ich, ist das denn nicht eigentlich die Bofrost-Zielgruppe? Und was will Bofrost denn eigentlich mit Commerce? Und das schmeiße ich dir jetzt als Frage direkt vor die Füße.
Ja, also da erstmal nur Fun Fact am Rande, das war vor meiner Zeit bei Bofrost, lange vor meiner Zeit bei Bofrost, aber ich habe mir glaubhaft versichern lassen, Bofrost hatte auch mal eine BTX-Seite, wo man bestellen konnte. Also so ganz so. Aber,
First Mover Bofrost, okay.
Nein, aber du hast schon recht. Also erstmal schöne Grüße an deine Oma, falls sie noch hoffentlich unter den Lebenden war.
Sie ist auch noch Kundin, ja.
Hervorragend. Dann soll sie viel Bofrost-Tiefkühlprodukte essen, die, du weißt, die Vitamine bleiben erhalten, das ist gesund. Und das kann nur positiv wirken. Mhm. Also richtig ist natürlich, dass wir einen großen Teil unseres Kundenbestandes auch in älteren Haushalten haben, also über 50. Das stimmt. Das Bild, was du zeichnest, ist, glaube ich, nicht mehr so ganz richtig, denn auch in diesen Altersgruppen wird viel Wert darauf gelegt, sich über die Produkte auch online zu informieren. Diese Altersgruppen sind in Social unterwegs und bestellen im Zweifel bei uns auch online vor, verstärkt und in den letzten Monaten sowieso. Aber richtig ist, dass der E-Commerce für uns in einem Geschäftsmodell, wo ich den, um die Produkte zu kaufen, ja nicht unbedingt brauche aus Kundensicht, weil ich könnte sagen, der Bofrost-Verkaufsführer kommt, ich brauche nicht vorbestellen, ich verabrede, dass er kommt oder ich bin Bestandskunde, der kommt sowieso alle, was weiß ich, drei Wochen, da ist er da und ich kann mich dann entscheiden, wenn er da ist, was ich kaufen möchte, wer braucht da den E-Commerce, ne? Das kann so sein.
Genau, wie passen eure Haustürberatungs-DNA und Commerce denn eigentlich zusammen, ist ja dann die Frage.
Ja. Also es gibt die Zielgruppen, die tatsächlich dann auch den Commerce nicht brauchen und die seit vielen Jahren, wie hoffentlich deine Oma, dann auch sich freuen, wenn Bofrost kommt und da was abnehmen. Dafür braucht es den E-Commerce nicht, aber diese Zielgruppen wandeln sich. Und gerade auch bei den Jüngeren ist es dann doch der Wunsch da zu sagen, nein, ich möchte mich im E-Commerce entscheiden, ich möchte mich da informieren und bestelle dann. Jetzt kommt dann aber trotzdem der Bofrost-Verkaufsfahrer und liefert diese Produkte. Es kommt nicht der Mitarbeiter von DHL, von UPS, von Hermes und bringt das Produkt. Da, glaube ich, ist schon nochmal ein sehr großer Asset für uns drin, denn es gibt ja einen wesentlichen Unterschied hier. Wir verkaufen an unsere Kunden Bofrost-Produkte. Also da kommt der Bofrost-Mann und der hat Bofrost-Produkte. Das sind Lebensmittel, die werden für uns gefertigt, nach unseren Vorgaben und Rezepturen gemacht. Wir mit unserer Marke sind voll verantwortlich für dieses Produkt. Dass es schmeckt, dass es genauso ist, wie man das erwartet, dass es diese Auswahl gibt. Und der Kollege, der zum Kunden fährt, der isst diese Marke in dem Moment. Mhm. Der ist auch derjenige, dem man sagen kann, immer, da letztens hatte ich was von euch, das mag ja in Ordnung gewesen sein, aber mir schmeckt das nicht. Und der dann auch sagt, okay, kein Problem, das Produkt schreibe ich dir gut. Wir haben so eine Geschmacksgarantie, dass man also sagt, okay, wenn quasi bei Nicht-Gefallen schreiben wir gut. Und Nicht-Gefallen bei Lebensmitteln wird man nicht feststellen, wenn man es nicht auch probiert. Also das Produkt wird dann verzehrt sein.
Aber euch gibt es keine Retourenkosten, oder? Also, beziehungsweise würde ich mir eine Retoure eurer Ware, na egal, lassen wir das.
Also sicher ist bei uns, und das ist bei uns auch in Ordnung, außer anders als bei anderen E-Commerce-Kanälen, unsere Retouren werden nicht wieder verkauft. So viel ist sicher.
Okay.
Nein, also wir haben da eine Verbindung, die es bei einem E-Commerce-Pure-Player vielleicht so nicht gäbe, die darüber entsteht, dass wir unsere Kollegen, die Angestellten, Bofors-Verkaufsfahrer, dass die selbst die Logistik mit übernehmen und an die Haustür kommen und voll verantwortlich für das Produkt sind. Das ist etwas, was auch auf dem E-Commerce-Kanal interessanterweise geschätzt wird. Das muss so nicht sein, ist aber bei uns so hinsichtlich der Vertrauensbeziehung zwischen Konsument und Marke. Also der Marke Bofors wird sicher auch, nicht nur, aber auch deswegen Vertrauen geschenkt, weil sie eben auch Produktmarke ist und die Mitarbeiter von Bofors direkt die Verantwortung dafür übernehmen. Ich versuche mal, dem Kollegen von DHL zu sagen, also was er da in der Kiste drin hatte, das würde dein Missfallen erregen und das würdest du gerne nicht so haben wollen. Da wird er zu Recht sagen, ja, also das ist schön, aber meine Aufgabe ist nur dafür zu sorgen, dass die Kiste von außen unbeschadet bei dir ankommt und was da drin ist, ist deine Geschichte.
Ja.
Abgesehen davon, wir erleben einfach, dass das Thema E-Commerce und Food etwas ist, was sich entwickeln lässt und wo wir auch unseren Anteil dran haben wollen. Und ich glaube, das auch in Schritten gestalten, diesen Markt mitzuentwickeln.
Wie hat sich es denn entwickelt, gerade jetzt dann im Commerce-Bereich? Also wie viele Bestandskunden sind nach Online konvertiert? Wie viele Neukundengeschäft ist das? Unterscheiden sich die Zielgruppen, die sich da jetzt neu angemeldet haben? Sind die eher weiblich, männlich, jünger, älter? So, was sind die ersten Erkenntnisse der letzten Monate?
Die Zielgruppen unterscheiden sich schon. Also grundsätzlich sind die Menschen, und das ist ganz unabhängig von Corona und diesen letzten Monaten, die Menschen, die bei uns regelmäßig online bestellen, sind im Schnitt etwas jünger als diejenigen, die jetzt nur offline kaufen. Das ist jetzt erwartbar und von daher nicht überraschend. Das ist auch so geblieben in den letzten Monaten. Was vielleicht ganz interessant ist, wir haben mehr Männer in den letzten Monaten, die bestellt haben. Also ich werde jetzt hier keine Klischees ausbreiten, aber doch muss man sagen, egal in welcher Altersgruppe, wir sehen normalerweise doch ein breites Übergewicht von Frauen, die bestellen. Also die offenbar, zumindest im Zusammenhang mit Bofors, sich als die Kaufentscheidungsverantwortlichen da fühlen im Haushalt und dann eben die Lebensmittel kaufen hier jetzt bei uns. Und in den vergangenen Monaten der Corona-Zeit sehen wir in Deutschland eine Verdopplung des Männeranteils, die bei uns bestellen, was wir so aus Kundenbefragungen herausfinden können und Analysen. Ich kann dir ehrlich gesagt noch nicht so genau sagen, woran das liegt, ob da jetzt in der Rollenverteilung wirklich etwas passiert ist in den Haushalten in der Zeit. Oder ob es vielleicht auch an den eingesetzten E-Commerce-Maßnahmen liegt. Das muss man ja nun auch sagen. Wir haben ja eine ganz andere Mediennutzung gehabt in den vergangenen Monaten. Mhm. Wir haben eine Mediennutzung, die um eine Nachrichtenlage Corona ging. Also wenn du schaust, News-Outlets im März und April, da schien es ja wochenlang kein anderes Thema mehr zu geben, über das überhaupt berichtet wurde. Entsprechend ist der Adspend natürlich auch in diese Richtung ausgespielt worden, wo wir, muss ich ehrlich sagen, ansonsten Adspend für Bofors E-Commerce in Food-Umfeldern gehabt hätten, in Rezept-Umfeldern, nicht unbedingt in einem politischen News-Umfeld. Da wäre nie ein Adspend hingeflossen normalerweise, weil der für E-Commerce und Food nicht notwendigerweise gut konvertiert. Das war in der Nachrichtenlage Corona-Pandemie sicherlich nochmal anders.
Das heißt sozusagen, ihr habt den Effekt genutzt, dass wenn im Beitrag vorher eben kam, die Nudel- und Klopapierregale sind leer und das Mehl wird knapp, dann eine Bofrost-Werbung mit einem glücklich dreinschauenden, eben bevorrateten Familien, dass das sozusagen, die brauche ich jetzt, die helfen mir.
Und da sind dann vielleicht mehr Männer gewesen. Also wir haben den Effekt genutzt, das klingt so intendiert. Das ist ja einfach, du weißt das, Effekt der Ausspielung der Werbemittel. Und ja. Sie werden halt dort stärker ausgespielt, wo sie besser konvertieren. Und auf einmal konvertieren sie in Umfeldern, wo sie sonst schlechter konvertieren. Und da jetzt meine Hypothese, wir sind vielleicht damit mit unserer Marke auch in Umfeldern und an Zielgruppen kommuniziert worden, Reichweite entfaltet, die wir sonst in unserer Marketingplanung vielleicht gar nicht genügend beachten.
Also wirklich halt so ein Learning aus dem E-Commerce-Wachstum. Wahrscheinlich auch mit wesentlich klarerer Datenlage als halt, vorher bei den analogen Geschäften. Beziehungsweise hat man wahrscheinlich ein schnelleres Feedback.
Jein. Also Daten haben wir viele. Die Frage ist, wie gut haben wir sie im Zugriff? Das darf man nicht. Also diesen personengestützten Direktvertrieb, den wir im Kern eigentlich betreiben, wenn ich jetzt mal den Kanal E-Commerce für einen Moment zur Seite packe, dann ist das ja CRM in seiner Reinform, weil der Verkaufsfahrer, der in einem Gebiet unterwegs ist, der kennt ja seine Kunden und zwar persönlich und genau. Wenn du jetzt allerdings sagst, ich will diese Daten systematisch über ganz Deutschland von der Hallig bis ins Bergtal über alle Kunden, die da sind, analysieren, da wird es schwierig. Da musst du nämlich mit allen Bofors-Verkaufsfahrern sprechen und die Daten sammeln. Das ist was anderes. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass, so hoffe ich auch in dem Fall deiner Oma, der Verkaufsfahrer, der in diesem Gebiet unterwegs ist und zu deiner Oma vielleicht schon ein paar Jahre regelmäßig kommt, dass der sehr wohl weiß, wer das ist. Vielleicht weiß die auch, dass sie einen Enkel hat und was weiß ich, wenn du da als Kind schon, wenn deine Oma schon Kundin war, als du Kind warst, hat sie vielleicht früher Boutinchen gekauft und jetzt dann eben nicht mehr. Also das sind Sachen, die weiß der Verkaufsfahrer und weiß die manchmal über Kundengenerationen hinweg. Wenn das alles als Datenbank zur Verfügung steht, ja Halleluja für CRM-Maßnahmen. Mhm. Aber du hast trotzdem recht, da wo wir im E-Commerce unterwegs sind, ja, dann haben wir anders strukturierte Daten und die sind auch einfacher im Zugriff als in dem Offline-Geschäftsmodell. Ja, viel einfacher.
Genau daher rührte meine These. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal im Podcast, dass ich erwähne, dass ich zu Studienzeiten auch mal für die DHL gefahren bin und tatsächlich auch extrem fasziniert war, was man so alles weiß, so also an Ablagen, Nachbarschaftsbeziehungen, Tür, Code, Schlössern und dergleichen, also auch alles bewusst und hat sich genau das halt zu nutzen. Aber es ist, oder vielleicht im Beispiel meiner Oma, also ich glaube auch der Bofrost-Fahrer dort weiß, dass wahrscheinlich eher mein Opa die Seiten des Prospekts durchblättert und ankreuzt, was er gut findet, auch wenn meine Oma das Haustürgeschäft dann macht. Und natürlich ist das dann in einem digitalen System ja viel einfacher. Auf welche Seiten hat sich der Nutzer bewegt? Wie lange hat er sich aufgehalten? Was ist zum Schluss wirklich im Warenkorb gelandet? Wie war gegebenenfalls das Feedback? Wo kann ich eine Remarketing-Maßnahme starten, um vielleicht auf ein gegebenes Zusatzprodukt eben hinzuweisen? Das geht ja zumindest dann eben wirklich datengetrieben da wesentlich einfacher, als auch wenn du das vorhin ja beschrieben hast, dass das Vertrauen in eure Mitarbeiter auch als Markenbotschafter sehr, sehr hoch ist, zumindest das halt systematisch zu betreiben, als halt Mitarbeiter sozusagen dahingehend zu enablen und sicherzustellen, dass sie eben, dass sie so einen Serviceanspruch haben.
Das ist absolut richtig. Was ich sagen muss, ist, dass wir da aber auch noch Schritte gehen müssen und gehen werden. Da wirken die letzten Monate aber auch nochmal als Beschleuniger jetzt, weil einfach weil die Geschäftsentwicklung da dann doch sehr dynamisch war. Ich hoffe aber auch, das geht jetzt über Bofrost hinaus, ich hoffe aber auch, dass diese Phase, diese schwierige Entwicklung des Themas E-Commerce und Food in Deutschland, dem einem Rückenwind geben kann. Wenn man sich da die Daten anschaut, da gab es 2018, wenn man das zu 2017 vergleicht, mal wirklich eine Aufwärtsbewegung. Die Daten von 2019, ich rede über den gesamten Markt E-Commerce und Food, nicht jetzt Bofrost an der Stelle, Die Daten 2019 zu 18 war jetzt eher eine Stagnation, muss man sagen. Also da konnte man nicht erkennen, dass das Thema E-Commerce und Food sich dynamisch entwickelt hat in Deutschland. Und das ist jetzt natürlich in den ersten Monaten, nach meiner Kenntnis sind die ersten 4 Monate, das erste Tertial, richtig auswertbar mit Marktdaten, ist das ganz anders. Da gibt es eine ganz, ganz dynamische Entwicklung in der Käuferreichweite. Also einfach viel mehr Menschen haben online Food bestellt. Und das täte dem ganzen Markt E-Commerce Food sehr gut. Aber bei uns hat sich das eben auch sehr deutlich entwickelt, auch etwas stärker als der Markt sich da entwickelt hat. Und das wird auch bei uns die Prioritäten nochmal adjustieren. Und da haben wir auch, was die Systeme, die wir einsetzen und vor allen Dingen die Daten, die wir nutzen, zu integrierten CRM-Maßnahmen, da haben wir noch einige Hausaufgaben zu machen. Das werden wir auch tun.
Ich kann mir tatsächlich auch durch euer Modell sehr gut vorstellen, dass es wiederum eine Rückkopplung auf den generellen E-Commerce-Konsum gibt, weil bei euch sind ja die Lieferzeitfenster vergleichsweise schmal, also vergleichsweise sicher. Also ich kann sehr wohl davon ausgehen, dass innerhalb eines 1-Stunden-Fensters an dem Tag der Bofrostmann da vorbei ist. Das, so hatte ich das mal verstanden. Zumindest wirkte das bei meiner Großmutter so, richtig?
Ja, also wir verabreden die Termine mit unseren Kunden und ja, also mit 99% Eintrittswahrscheinlichkeit kommen wir dann auch genau in dem Zeitfenster, was wir abgemacht haben. Ja, natürlich. Das müssen wir auch, weil letztlich unser Geschäftsmodell beruht ja nicht darauf, jetzt einmal einen Absatz bei einem Kunden zu machen, sondern wir wollen unsere Kunden ja binden und hoffentlich jahrelang sie bedienen dürfen. Und dann macht es sich nicht so gut, wenn du keinen verlässlichen Service bietest. Ne? Also das kann nicht lange gut gehen. Das
genau.
Und nicht
und möglich. Das meine ich nämlich mit der Rückkopplung, was wir nämlich immer wieder erleben oder auch bei Branchenpartnern, die sich mit Carrier Management auseinandersetzen und genau die Empfehlung auch nach Zeitslot und dergleichen geben, weil immer wieder klarer wird, es ist, also der Kunde ist enttäuscht, zwar auch wenn es innerhalb von 24 Stunden geliefert wird, wenn die Lieferung aber immer 15.30 Uhr ist, wo die Person nicht da ist, sondern es wäre ihm im Zweifel lieber, es kommt in 48 Stunden, aber dann in dem Zeitfenster, an dem ich es tatsächlich entgegennehmen kann, wenn ich es halt wirklich brauche. Also sozusagen Erwartungssicherheit sticht Geschwindigkeit.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist aber auch für uns eine Herausforderung, die sich immer stärker zeigt, weil gerade bei den Zielgruppen der Familien, mit Kindern, mit den Alltagen, die sich da ergeben, die Berufstätigkeiten, die Freizeitaktivitäten, jetzt mal unabhängig von Corona und den Effekten, die da auf einmal entstehen, wo alle zu Hause sind. Aber das sind natürlich und zu Recht, und es ist wunderschön, dass das so aktive Haushalte sind, dann ist es eben auch eine Herausforderung, die Touren so zu planen, die Besuchstermine so auszumachen, dass wir genau dieses Kundenbedürfnis treffen, was du gerade richtig beschrieben hast, auf das man sich verlassen kann. Wir besuchen unsere Kunden und wollen sie auch antreffen, um die Ware zu übergeben. Es ist ja vielleicht nochmal ein Unterschied. Es mag ja Produkte geben, die ich im E-Commerce kaufe, die ein Logistikdienstleister mir bringt und wo es für mich völlig in Ordnung ist, dass er die in eine Kiste legt bei mir zu Hause oder irgendwo abgibt meinetwegen oder an einen Ablageort legt oder vielleicht in meinen Kofferraum von meinem Auto, was da parkt oder so, weißt, was ich meine, die Möglichkeiten, die es da gibt. Diesen Weg versuchen wir im Moment nicht zu gehen, sondern wirklich Termine auszumachen, wo Verkäufer und Kunde sich auch tatsächlich begegnen. Aktuell kontaktlos, also auf Abstand, aber schon sich antreffen, um die Ware wirklich zu übergeben. Das hängt klar mit der logistischen Kette zu tun. Wir reden ja über Tiefkühlspezialitäten, also wir legen schon sehr viel Wert darauf, dass da eine ununterbrochene Tiefkühlkette gewährleistet ist. Das hat aber auch wieder mit dem Thema Vertrauen und Kundenbindung zu tun, wofür das einen wichtigen Beitrag leistet. Das Problem bleibt aber, und auch da werden wir in den nächsten Jahren noch weitere Schritte unternehmen, um immer mehr Möglichkeiten dem Kunden letztlich auch zu bieten, unter denen er dann eben wählen kann, wann es ihm passt, wie du das auch beschrieben hast. Das ist ja in einem engen Ballungsgebiet vielleicht noch einfacher möglich. Jetzt muss man sich nur vergegenwärtigen, wir beliefern ganz Deutschland. Also ich habe da vorhin, glaube ich, mal im Nebensatz gesagt, von der Hallig bis zum Bergtal, das war kein Spaß. Mhm. Du kannst auf den Nordseeinseln bei Bofrostkunde sein und du kannst auch im letzten Bergtal bei Bofrostkunde sein und das kannst du auch in Gebieten, die jetzt keine besonders dichte Bevölkerung haben. Und da ist das dann schon eine Herausforderung, das nachhaltig wirtschaftlich zu betreiben, dass du dann zu den Kunden idealerweise genau zu dem Zeitpunkt, den der Kunde sich wünscht, den Termin dann auch möglich machen kannst. Auf der anderen Seite, die Kunden wissen auch, dass die Bevölkerungsdichte um sie herum vielleicht nicht ganz so groß ist. Also.
Aber am Ende ist es ja tatsächlich genau dieses, nicht jede aktive Familie kann den 19-Uhr-Termin bekommen. Können nicht halt alle um 19 Uhr mit einem Einzelfahrzeug wirtschaftlich beliefert werden.
Ja.
Genau. Ich würde gerne die letzten 10 Minuten nutzen. Du hast ja schon begonnen zu sagen, klar wäre es ein riesen CRM-Projekt oder CRM in Reihenform, die Commerce-Aktivitäten dort zu nutzen. Ihr hattet jetzt ein großes Wachstum im Commerce-Bereich. Du hast gesagt, dass auch im Commerce eure Beratungsleistung geschätzt wird, also das, was eben sozusagen aus eurer Haustürberatungs-DNA entstanden ist. Da würde mich tatsächlich interessieren, mich zwei Dinge. Das eine ist, wie stark bist du denn als Marketer wirklich in diese E-Commerce-Strategie und diese Vertriebsstrategie und Commerce-Strategie involviert? Und als zweites, aber die Frage wiederhole ich dann auch, damit du die erste auch erstmal beantworten kannst. Was sind denn so die digitalen Ziele und Zukunftsaussichten für Bofrost Digital, auch wenn ihr euch so nicht nennt? Also Punkt 1,
Wie machen wir das und wie mache ich das? Wir machen keine... Und entsprechend fülle ich dann auch diese Rolle so aus. Wir machen keine isolierte E-Commerce-Strategie. Also ich brauche eine E-Commerce-Strategie, aber jetzt einfach zu sagen, okay, das ist ein Kanal und der hat mit den anderen Kanälen nichts zu tun, das kann nicht funktionieren. Das wollen wir auch nicht mehr so, betreiben wir das im Moment auch nicht. Entsprechend ist für uns immer wichtig, aus der Gesamtunternehmensstrategie heraus zu agieren. Und dann auch die Frage beantworten zu können, wie passt das denn zusammen? Wenn wir im E-Commerce für bestimmte Zielgruppen Wachstum erzielen, das anstreben und genau in diese Richtung uns auch Ziele setzen und dafür Maßnahmen entwickeln, dann müssen wir auch die Frage beantworten, wer soll denn dann wann dahin fahren für diese Zielgruppe? Welche Auswirkungen hat das auf deine Oma? Ja, na, also wer beliefert die dann? Macht das dann der Gleiche? Und wie hat er dann Zeit dafür? Wann fährt er dahin? Und man darf ja auch nicht vergessen, unsere DNA ist personengestützter Direktvertrieb. Das klingt jetzt akademisch, aber da geht es ja um Menschen. Das sind Kollegen, die arbeiten bei Bofrost und die sollen das gut machen, die sollen das gerne machen, die sollen das erfolgreich machen. Die kann ich ja nicht aus der Strategie, aus der Gleichung nehmen und sagen, na gut, ich denke mir jetzt abstrakte Wachstumsraten aus in einem datengeschützten Geschäft und mache das. Nein, also von daher ist Unternehmensstrategie und damit am Ende auch E-Commerce-Strategie für die Bofrost-Gruppe immer ein Gemeinschaftswerk der verschiedenen Stakeholder im Unternehmen. Wahrscheinlich ist es aber für jedes Unternehmen eine entsprechende Strategie, ein Gemeinschaftswerk. Jedenfalls bei uns ist das so und entsprechend ist auch meine Rolle ausgestaltet. Jetzt musst du mir die zweite Frage trotzdem nochmal stellen, die habe ich jetzt wirklich vergessen.
Die zweite Frage ist dann daraus ableitend, wenn es da eine gemeinsame Strategie gibt oder eine Unternehmensstrategie, auf Basis dessen CRM-technisch wäre da zum Beispiel noch Luft nach oben. Was sind denn so die nächsten Ziele, die ihr digital erreichen wollt? Was, keine Ahnung, gibt es morgen die Bofrost-App und dergleichen?
Also es gibt eine Bofrost-App, die werden wir allerdings neu auflegen in den nächsten Monaten, aber jetzt nicht wegen der Geschäftsentwicklung der letzten paar Wochen und Monate, sondern einfach, weil man ja so alle paar Jahre vielleicht sowas auch mal wieder neu anpacken darf. So ist das ja.
Okay.
Aber diese Frage zu verlassen. Wir haben unter dem Stichwort der Digitalisierung letztlich drei Stoßrichtungen. Das eine gilt für unsere internen Prozesse, da glaube ich, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, möchte aber doch sagen, dass da auch ganz erhebliche Maßnahmen gemacht werden, wo auch erhebliche Potenziale schlummern. Und ich glaube, das gehört gerade bei Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht nur 5, 6, 7, 10 Jahre alt sind, wo man von einer ganz anderen Startposition ausgeht, auch dazu, das immer sehr genau mit zu betrachten. Das ist bei uns auch. Und dann können wir ja in dem Geschäft auch dafür sorgen, dass wir unseren Verkaufsfahrer, der zu deiner Oma fährt, besser unterstützen. Und ich meine, als deine Oma Kundin geworden ist, dann hatte der vielleicht einen Rechnungsblock mit und musste das ganze Sortiment auswendig lernen. Das waren damals auch weniger Produkte. Und dann hat er irgendwas auf dem Zettel gekritzelt und dann hat er bar abgerechnet und dann war das Geschäft damit gemacht. Das ist heute anders und da können wir auch noch mehr. Der Verkaufsfahrer bei Bofrost in Deutschland hat so ein Tablet. Darüber lässt sich sein gutes CRM, was er als Person darstellt, sicherlich auch nochmal unterstützen. Die Herausforderungen in dem Job sind nicht geringer geworden über die letzten Jahre. Da erhoffen wir uns einiges aus den Projekten, die dort laufen, um auch dieses personengestützte Geschäft deutlich besser zu unterstützen, damit der Kunde genau zur richtigen Zeit das bekommt, was er mag und der Verkäufer das auch sehr gut leisten kann. Und dann kommt der dritte Punkt. Natürlich wollen wir im E-Commerce wachsen und dafür auch die entsprechenden Maßnahmen umsetzen. Und da haben uns jetzt die letzten Monate gesehen, nachdem wir immer zweistellig gewachsen sind, die letzten Jahre im E-Commerce, wie viel Potenzial da noch nach oben mit ganz anderen Wachstumsraten ist. Und natürlich arbeiten wir jetzt daran, die entsprechenden Pläne zu machen, wie können wir dieses zusätzliche Potenzial dann auch heben in den kommenden Monaten und Jahren. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir kommen gerade erst wieder in ein Fahrwasser, wo wir Pläne machen. Mhm. Weil seit Ende Februar haben wir im Krisenmodus agiert, um eben sicherzustellen, dass unsere Kunden etwas bekommen, um eben sicherzustellen, die Kollegen von der IT gerade, dass dieses Shop-System überhaupt erreichbar ist bei diesem Aufwuchs und um in Social Media erreichbar zu sein und so weiter. Also wir kommen gerade aus einer Phase heraus, wo mit sehr viel Engagement einfach viel gemacht wurde. Und was du gerade sprachst, ist ja strategische Planung. Und auch dafür muss man sich Zeit nehmen. Und da fangen wir jetzt was die letzten Monate angeht, gerade erst wieder mit an.
Aber vielleicht ist das genau der richtige Hinweis, dann nämlich in meine Richtung, dass die Frage nach der Strategie der nächsten Wochen, Monate vielleicht eine ist, die man jetzt auch dann, vielleicht, wenn es dann soweit kommt, post-Corona gar nicht mehr stellen sollte. Weil wenn es sich gezeigt hat, dass es in Anführungsstrichen planlos oder experimentell ja sehr gut funktioniert, dann wäre ja sozusagen die abgeleitete These, warum denn eigentlich zurück in den strategischen...
Strategie. Ja, ja.
Ich will dich jetzt nicht arbeitslos machen.
Nein. Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, man kann für eine Strategie mehr Mut lernen aus dieser Phase. Ich glaube aber doch, dass man eine gute Unternehmensstrategie braucht und da nicht drauf verzichten sollte, weil ansonsten ist es mit der Orientierung gerade in der großen Organisation kaum zu machen. Am Ende brauchst du als Wichtigstes die Menschen, die Strategie umsetzen und dafür wäre es günstig, wenn sie sie kennen. Ne? Sonst wird das nicht klappen.
Das stimmt.
Was ich allerdings schon glaube, ist, dass man seine Unternehmensstrategie, die man bestimmt zu jedem Zeitpunkt irgendwie haben wird, in den kommenden Monaten doch nochmal anschauen sollte und fragen sollte, hat sich jetzt vielleicht doch einiges geändert? Gerade auch im Konsumentenverhalten vielleicht. Natürlich hat sich jetzt sehr viel geändert in kurzer Zeit. Und die Frage stellt sich ja, was davon bleibt und was verschwindet wieder? Wo kommen wir als Gesellschaft wieder dahin zurück, wo wir vorher waren? Das wird man beobachten müssen. Aber ich habe doch die These, dass nicht einfach alles wieder so wird wie zuvor, sobald wir einen Impfstoff haben gegen dieses Virus. Und wenn dem so ist, dann ist vielleicht ein guter Moment, die Hypothesen und die Potenziale, die man meinte, aufbauen zu wollen in der Unternehmensstrategie, die man vielleicht 2019, 2018 das letzte Mal angefasst hat und revidiert hat, nochmal auf den Prüfstand zu stellen und zu überlegen, okay, was muss ich da vielleicht jetzt anpassen und wo kann ich mir auch mehr Veränderungsgeschwindigkeit zumuten als Unternehmen, wenn ich doch gerade erlebt habe, wie schnell man Dinge verändern kann, wenn man muss und wenn alle an einem Strang ziehen.
These ist natürlich wahrscheinlich auch, dass die wenigsten jetzt sind ja auch schon bei den meisten mindestens 30 Tage, wenn nicht gar 100 Tage Rückgaberecht für ihre neuen Gefrierschränke vorbei. Das heißt, die wollen sie wahrscheinlich nicht bloß als Stromfresser oder als Schrank benutzen. Das heißt, das spielt wahrscheinlich eher in eure Karten, dass auch die das Vorratserlebnis, wie du es mal genannt hast, sozusagen da sich auch weiter etabliert. Wie ist denn deine Einschätzung? Du hast ja gesprochen, ihr hattet vorher schon zweistelliges Wachstum im Commerce. Würdest du sagen, dass sich das Standing des Kanals Commerce jetzt in den letzten Wochen auch strategisch verändert hat, die Wahrnehmung
ja,
auf euch?
Ja, das ist gestiegen. Es hat sich das Thema E-Commerce und Food hat sich am ganzen Markt nochmal sehr verändert und im Unternehmen und auch in den strategischen Prioritäten hat sich das auch nochmal sehr deutlich verändert. Ja, auf jeden Fall. Und zu Recht. Ich meine, letztlich eine Strategie muss immer irgendwie auf eine Marktsituation dergestalt reagieren, dass sie ein Marktpotenzial versuchen will zu nutzen in Zukunft oder eins zu schaffen. Und hier erleben wir jetzt, dass auch in einem Bereich wie Food viel mehr Menschen, viel mehr Haushalte auf den E-Commerce-Kanal zurückgreifen wollen. Und natürlich müssen sich die Unternehmen darauf einstellen. Und das ist auch ein strategischer Schwenk. Man darf nicht vergessen, Ende letzten Jahres sind da ja auch Marktteilnehmer erstmal ausgeschieden, die sich mit E-Commerce und Food auseinandergesetzt haben. Das war zumindest in Deutschland, in anderen Ländern hat sich das durchaus stetiger entwickelt. Ich glaube, jetzt wird das Gegenteil passieren in diesem Jahr und ich gehe davon aus, auch nachdem der Virus nicht mehr unser Leben so stark bestimmt, wie er es immer noch tut.
Vielen Dank, Matthias. Es ist so schnell, sind diese Podcast-Stunden, 60 Minuten tatsächlich immer um. Ziemlich intensiv, ziemlich dichter Bericht aus wirklich einem Unternehmen und den Herausforderungen und vor allen Dingen der Perspektive auf die digitale Beschleunigung und die Potenziale und den Mut. Also ich finde, du hast sehr, sehr schöne Impulse auch gesetzt. Was Unternehmen tatsächlich aus dieser Krise lernen können. Und ich glaube auch viele, die nicht im Food- und Haustürberatungsgeschäft sind, nehmen eine ganze Menge mit aus den Gedanken und Herausforderungen der Zuversicht, die du hier geäußert hast. Deswegen hätte ich eine abschließende Frage, die mir schon lange unter den Fingern brennt, nachdem du es vorhin gesagt hast. Weißt du, ob es die Person, die die BTX-Seite für Bofrost entwickelt, gebaut, was betreut hat, noch bei Bofrost gibt?
Ich bin sicher, es gibt noch Kolleginnen und oder Kollegen, die bei Bofrost noch tätig sind, die schon bei Bofrost tätig waren, als man diese BTX-Seite gemacht hat. Da bin ich sicher. Weil allein schon in meinem Team, da gibt es eine Mitarbeiterin, die ist schon über 40 Jahre für Bofrost im Dienst. Also da ganz bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob der oder die Kollegin bei Bofrost ist und wer das war, wer diese Seite damals entwickelt hat. Aber Oliver, ich verspreche dir, ich werde das rausfinden und wir schauen, was sich damit machen lässt.
Fantastisch, weil das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wenn man, man wird ja auch gelassener, wenn man viel gesehen hat, was so jemand darüber, was die Person oder der Personenkreis darüber denkt. Ich erinnere mich daran, ist auch die Ende der 90er die ersten Webplattformen gebaut haben und dann, jetzt mache ich nämlich die Buzzword-Karte voll und dann auch immer sagen so, okay, es ist 2020, wir haben 1998 schon von Omnichannel geredet. Was ist denn jetzt eigentlich? Also ich frage mich dann sozusagen, ob es ähnliche Foliensätze oder dergleichen gab, in denen gesagt wurde, BTX, das ist die Nummer, darüber werden wir verkaufen. Ohne das, also da würde mich tatsächlich auch ein Austausch, gerade auf die aktuelle Welt, jetzt wo man die Chance hat, dass er so viel Zeit ins Land ging, ist auch wirklich mehr sehr interessieren. Matthias?
Aber die Foliensätze, die es dann vielleicht bei uns gegeben hat, die waren möglicherweise dann auch auf Overhead-Folien geschrieben. Aber davon, ich werde recherchieren.
Davon gehe ich aus, dass es da irgendwo eine dicke Mappe gibt, in dem die handskizzierten und schön transparenten Folien für den Overhead-Projektor noch zurechtliegen. Genau.
Wenn da was Sinnvolles draufsteht, ist ja auch gut.
Oder vielleicht auch Dias. Man weiß es ja nicht, was es da nicht alles gab. Matthias, vielen, vielen Dank für diese Insights. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du mit mir diese 10. Folge des generellen Handelskraft Digital Business Talk beschrieben hast. Hurra, Jubiläum. Ich sende Grüße nach Düsseldorf und wünsche dir einen hoffentlich baldigen und angenehmen Feierabend. Und wünsche dir alles Gute und danke, dass du dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Es war tatsächlich ein Vergnügen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann bleibt mir auch nichts weiter zu sagen, als den Podcast zu abonnieren auf allen Kanälen, die ihr da so kennt, auf Spotify, auf iTunes. Wenn ihr Feedback habt, Instagram, Facebook, Spotify, E-Mail, ja, diese ganzen verrückten Kanäle. Ihr findet uns unter handelskraft.de und im Handelskraft Digital Business Talk. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag, sag auf Wiedersehen und tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.